Jetzt habe ich Stefanie Klee vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen BSD in der Leitung. Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Am 2. Dezember 2020 erschien in der Berliner Morgenpost ein Artikel mit dem Namen Corona-Krise, Steuermillionen für Bordellbetreiber. Und das brachte, wie Howard Chance von Zukunft Rotlicht sagte, das fast zum Überlaufen. Es gab eine Aussage von der SPD-Bundestagsabgeordneten Frau Leni Breimeyer, die dazu aufrief, Bordellbetreiberinnen und Bordellbetreibern Corona-Hilfen zu verweigern. Und das, weil sie sagte, es könne nicht sein, dass der Staat Kriminelle unterstützt, indem er Steuergelder an Bordelle ausreicht, in denen Frauen zur Prostitution gezwungen werden und es zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt. Am 6.1. diesen Jahres beim Dreikönigstreffen im Bordell haben dann verschiedene Bordellbetreiberinnen und Bordellbetreiber angekündigt, Strafantrag gegen die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breimeyer wegen Verleumdung und übler Nachrede zu stellen. Und das wurde jetzt auch gemacht von über 40 Betreiberinnen und Betreibern. Es kommt hier immer so ein bisschen durch, dass Frau Breimeyer hier ihre eigene politische Agenda verfolgt und ihre Position in der Politik und der Gesellschaft da ausnutzt.
Das tut sie auf jeden Fall. Sie verfolgt ihre moralisch gefärbten politischen Ziele auf Kosten der Sexarbeiterinnen und der Bordellbetreiberinnen. Und was uns natürlich alle sehr erbost hat, war diese pauschale Verurteilung und natürlich Diffamierung und Verleumdung. Die gesamte Branche, alle Bordellbetreiberinnen als Kriminelle zu bezeichnen, als Ausbeuter, die die Frauen schlagen, ist genauso widersinnig, wie wenn man behaupten würde, alle Bäcker Deutschlands würden schlechtes Mehl benutzen und die Kundinnen betrügen. Es gibt schwarze Schafe in unserer Branche, selbstverständlich, oder leider. Aber der Großteil der Branche unterliegt so starken Reglements allein durch das Prostituiertenschutzgesetz, dass diese Behauptung völlig falsch ist und auch sofort von den Behörden widerlegt werden könnte. Aber umgekehrt sagen natürlich auch alle Sexarbeiterinnen, dass dieser Vorwurf völliger Schwachsinn ist. Denn wenn die Verhältnisse tatsächlich so wären, könnten sie ja zur Polizei gehen oder in ein anderes Bordell wechseln. Ich finde an dem Punkt, man tut keiner Seite was Gutes, wenn man pauschaliert. Wie in vielen anderen Bereichen ist die Welt sehr bunt und man muss genauer hingucken und man muss sich die unterschiedlichen Situationen anschauen. Und jedes Bordell ist sehr verschieden von seiner Ausstattung, von seinem Betriebskonzept, von seiner Führung, wie auch jede Sexarbeiterin sehr verschieden ist. Und ich frage mich natürlich, warum wollen manche Politikerinnen permanent über ihre Presseverlautbarungen die Branche dermaßen schlecht machen? Sie selber wissen doch eigentlich aus ihren eigenen Beratungsstellen, ob das nun Sisters oder Ella oder Terre des Femmes ist, dass Sexarbeiterinnen in bestimmten Situationen Unterstützung brauchen, zum Beispiel jetzt unter Corona, wo sie wegen staatlicher Fehlstrukturen keine Corona-Hilfen bekommen haben. Da brauchen sie Hilfe. Aber wenn sie die Hilfe dann von einer Fachberatungsstelle bekommen haben, gehen sie auch wieder zurück in die Prostitution, weil sie diesen Beruf doch in den meisten Fällen als den Idealberuf ansehen. Natürlich immer wieder in Frage zu bestehenden Alternativen.
Alexa Müller von Hydra e.V. sagte auch letztes Mal im Interview, dass dieser Beruf sehr viel Flexibilität eben bietet. Es lässt sich mit Kindern vereinbaren und deswegen wählen viele Leute eben den, wie sie sagen, ganz bewusst. Die Aussagen von Frau Breymeier zeugen ja auch von ihrer Unkenntnis der Branche. Sie selbst gibt zu, keinen Betrieb, in dem erotische Dienstleistungen angeboten werden, je von innen gesehen zu haben. Selbst Polizeistatistiken attestieren andere Ergebnisse, wie Sie das gerade ausgeführt haben, weil da ja eine sehr enge Zusammenarbeit tatsächlich stattfinden muss mit Polizei und Behörden. Jetzt, weil Sie gerade Sisters angesprochen haben, Frau Breymeier ist tatsächlich Gründungsmitglied und Vorsitzende bei Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution. Also es ist eine sehr einseitige Sicht, die sie wahrscheinlich hat auf diese Branche, richtig?
Ja, das zeigen auch immer wieder ihre Beispiele. Sie geht nicht in Bordelle, sie verschafft sich keinen eigenen Einblick, sie spricht nicht mit Sexarbeiterinnen, auch mit mir nicht, sie spricht nicht mit Bordellbetreiberinnen. Und wenn man sich so fernhält von einer Branche, glaube ich, ist das die einzige Möglichkeit, um dann über die Branche auch Lügen zu erzählen, auch Schauergeschichten. Ich habe zum Beispiel mal in einem Interview mit ihr gesessen, da hat sie zunächst behauptet, es gäbe 400.000 Sexarbeiterinnen, dann hat sie sich verhaspelt, hat sich vergaloppiert und dann wurden da plötzlich 1 Million Sexarbeiterinnen daraus. Da wird deutlich, dass über eine große Zahl eine bestimmte Situation verschärft werden will. Wir haben laut Statistischem Bundesamt am 31.12.2019 40.400 bei den Behörden angemeldete Sexarbeiterinnen. Das ist ein Bruchteil von den Zahlen, die in die Welt gesetzt werden. Und alle diese angemeldeten Sexarbeiterinnen durchlaufen eine gesundheitliche Beratung und eine Registrierung. Und erst dann bekommen sie den sogenannten Hurenausweis. Und diesen Frauen dann zu unterstellen, dass sie nicht freiwillig in der Prostitution arbeitet, unterstellt ja auch gleichzeitig den Behörden, dass die Behörden diese Arbeit nicht sorgfältig gemacht haben, keine Alternativen angeboten haben, nicht gerettet haben, nicht geschützt haben. Und das ist das Gleiche, wenn man immer wieder Schauergeschichten erzählt, wie in diesem Artikel, die Bordellbetreiberin würden die Frauen zwingen, 20 bis 30 Kunden pro Tag zu bedienen. Jede Sexarbeiterin wäre froh, wenn sie auch nur ein Drittel davon am Tag bedienen könnte und die Einnahme daraus erzielen könnte. Da wird was überzogen, um dem Normalbürger, der gar nicht die Details kennt, dann in eine bestimmte Richtung zu schicken, die sagt, um Gottes Willen, Prostitution ist was Schlechtes. Die Anzahl der Kunden sagt ja zunächst nur was darüber aus, wie viel Geld man denn dann vielleicht erzielt hat. Also von 20 Kunden hat man ein Honorar bekommen. Aber ist der Kunde dann 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde oder 2 Stunden bei der Sexarbeiterin gewesen? Sind sie essen gegangen oder war das ein schneller Quickie? Also da muss ebenfalls differenziert werden. Und natürlich braucht die Branche, das ist ein ganz großes Manko, Professionalisierung. Es gibt keine Ausbildung, das heißt, jede Sexarbeiterin kann sich glücklich schätzen, wenn sie von einer erfahrenen Kollegin sowas wie eine Einstiegsberatung bekommen hat, von erfahrenen Kolleginnen in Bordellen immer wieder mit Tipps und Tricks ausgestattet wird. So müssen wir uns tatsächlich in Learning by Doing in diesen Job reinfuddeln, uns professionalisieren. Das stelle ich mir anders vor, aber so ist die Situation im Moment.
Ich würde mal einen kurzen O-Ton von der Pressekonferenz vom Dreikönigstreff im Bordell spielen. Nadine Maletzki betreibt nach dem Tod der Mutter ein Laufhaus mit 41 Zimmern in Frankfurt am Main. Sie ist seit 27 Jahren in der Branche und sagt Folgendes.
Hauseigentümer ist mein Vater. Mein Vater hat keine Vorstrafen. Meine Mutter hatte keine Vorstrafen. Ich habe keine Vorstrafen. Es war und ist uns immer sehr wichtig gewesen, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Unsere Steuern wurden und werden pünktlich bezahlt. Mit den Ordnungsbehörden wird kooperiert und zusammengearbeitet. Personenkontrollen finden häufig und ohne Beanstandung statt. Streetworker und Damen vom Gesundheitsamt sind jederzeit willkommen. Frau Breimeyer pauschalisiert und verteufelt unsere ganze Branche. Sicherlich gibt es auch schwarze Schafe, aber die gibt es in jeder Branche. Diese Dame war noch nie in meinem Haus und hat offensichtlich auch kein Interesse daran, mit Sexarbeiterinnen zu sprechen. Frau Breimeyer nutzt die Pandemie, um ihre politischen Ziele durchzusetzen.
Und auch das ist ja seit Anfang der Pandemie immer wieder Usus, dass parteiübergreifend über das sogenannte nordische Modell in Deutschland gesprochen wird, also ein Sexkaufverbot, was die Situation ja erfahrungsgemäß nicht besser macht. Das heißt, nordisches Modell, nochmal kurz zur Erklärung, ist, glaube ich, in vielen skandinavischen Ländern üblich. Also Sexkauf ist illegal, Sex anzubieten nicht. Also die Sexarbeiterin, der Sexarbeiter macht sich nicht strafbar, aber eben der Kunde. Und dadurch haben wir auch aus Erfahrungsberichten ganz oft gesehen, es gibt keine Bordelle zum Beispiel in vielen Skandinavien oder in diesen Ländern, in denen dieses Modell üblich ist. Und dadurch gibt es auch keine Schutzräume. Wie ist denn in Ihrer Erfahrung in der letzten Zeit dieser Diskurs hochgekocht, der eben fordert, eben ein Sexkaufverbot, ein nordisches Modell hier in Deutschland einzuführen?
Also wir empfinden diese Forderung von unterschiedlichen Politikerinnen, die aber federführend von Frau Breimeyer angeführt werden, als wirklich sehr beschämend, beleidigend und auch unverständlich. In der Corona-Krise hat sich sehr deutlich gezeigt, wo die Bordelle geschlossen sind, was die Konsequenzen für Sexarbeiterinnen sind, wenn sie keine Unterstützung haben, wenn sie nicht eingebunden sind in dem staatlichen Sozialsystem, dann verfügen sie über keine Einkommen und müssen weiter anschaffen gehen. Aber nicht mehr in einer geschützten Atmosphäre mit Kolleginnen und mit Sicherheitsdiensten und mit einem Dach über dem Kopf, mit fließend warmem und kaltem Wasser, einem vernünftigen Bett, sondern sie sind gezwungen, auf der Straße zu arbeiten, wo sie das Segment Straße gar nicht kennen. Sie sind gezwungen, Haus- und Hotelbesuche anzubieten, wo sie diese Segmente ebenfalls nicht kennen. Und die Meldungen, die wir von Kolleginnen bekommen haben, die während der Corona-Krise arbeiten, sagt ganz deutlich, die Kunden, die vorher sich ihnen gegenüber völlig fair, sehr freundlich und auch sehr angenehm verhalten haben, die sind weggeblieben. Oder bedingt durch die Corona-Krise sind sie aggressiv geworden. Sie begegnen sehr viel mehr Kunden, die falschen, die sich an Absprachen nicht halten. Und es ist bekanntermaßen, das ist in Presse berichtet worden, das wissen die Gesundheitsämter, das wissen die Fachberatungsstellen, es ist zu übelsten Verletzungen und auch zu Vergewaltigungen und anderen schlimmen Dingen gekommen, die Frauen dann zum Teil nicht anzeigen, weil sie wiederum Angst haben, weil sie auch gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben, dann wegen Corona-Verstoß ein Bußgeld zu bekommen. Das heißt, sie müssen mit ihrem Leid alleine umgehen, besuchen vielleicht noch einen Arzt, aber haben wirklich kaum Macht in der Hand, diesen Täter dann anzuzeigen. Und das ist die gleiche Situation, die wir auch in den Ländern haben, wo das nordische oder das schwedische Modell verankert ist. Dort ist Prostitution seit über 20 Jahren ins Abseits, ins Dunkle, ins Verborgene gedrängt worden. Und es ist doch schwachsinnig zu denken, wenn der Kunde nur bestraft wird, dass es für die Sexarbeiterin keine Auswirkungen hat. Natürlich weiß der Kunde, er kann bestraft werden. Deswegen trifft er sich mit der Sexarbeiterin nicht am Bahnhof, wo er gesehen werden könnte, nicht am großen Hauptplatz, wo er gesehen werden könnte, sondern an einer dunklen Ecke, wo die Sexarbeiterin ohne ein großes Check-up in sein Auto einsteigt und in eine noch dunklere Ecke fährt oder aber in seine Wohnung fährt, wo die Frau dann auch wiederum nicht weiß, auf wen trifft sie dazu. Und es gibt unendliche Studien aus sämtlichen Ländern, die dieses sogenannte nordische Modell durchgeführt haben, die ganz deutlich belegen, dass die Gewalt, die Vulnerabilität und auch der Rechtsstatus der Sexarbeiterin darunter enorm gelitten hat. Selbst Amnesty International hat vor einigen Jahren weltweit eine Studie durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Ländern, wo Sexarbeit eingebunden ist im normalen Rechtssystem, relativ gut über die Runden kommt. Und in all den Ländern, wo es keinen Rechtsstatus gibt, gibt es Übergriffe der Polizei, der Kunden und anderer staatlichen Organisationen. Und es ist wirklich nicht zum Schutz der Sexarbeiterin. Das nordische Modell als ein Schutzmodell für Sexarbeiterinnen zu bezeichnen, finde ich schon sehr infam und betrachte tatsächlich das Leid und die Not der Frauen nicht. Man will mit diesem nordischen Modell die Gesellschaft in eine bürgerliche Richtung drehen. Man will, dass Sexualität nur noch einvernehmlich unter dem Aspekt Liebe, Beziehung, Ehe stattfindet und auf keinen Fall für Geld. Und man verkennt völlig, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Wir haben sehr viele Singles, wir haben sehr viele, die in keiner Beziehung leben. Wir haben aber auch umgekehrt gut funktionierende Beziehungen, wo aber bestimmte Sexualitäten nicht ausgelebt werden können. Und dem muss doch der Staat mit seinen Gesetzen Rechnung tragen. Und da hat das Prostitutionsgesetz von 2002 positiv angesetzt. Das muss man deutlich sagen.
Sex ist ein wichtiges Thema in der Gesellschaft, in der wir leben. Das zeigen ja nicht nur die Anfragen im Internet. Trotzdem ist die Branche der erotischen und sexuellen Dienstleistungen immer noch total tabuisiert. Woran liegt das? Ist das so eine Doppelmoral?
Also ich denke, einmal liegt es daran, dass Sexualität allgemein sehr tabuisiert ist. Wenn wir über Sexualität, über Praktiken, über Wünsche, über Bedürfnisse, über Erfahrungen mit Freunden in der Familie, am Stammtisch oder auch ganz offen frei reden würden, wenn sowas wie Bildung zu Sexualität gang und gäbe wäre, wie auch die Worte dafür hätten, würden wir alle eine befriedigende Sexualität leben. Und würden jeder für sich selber dafür sorgen, dass Bedürfnisse auch gestillt werden. Der andere Punkt ist natürlich, wie immer wieder über Prostitution gesprochen wird. Ich sage immer, ich finde letztendlich die einzelne Prostitution langweilig. Ich begegne einem Kunden, ja, das ist spannend, wenn ich den Kunden nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wenn ich erahnen, wenn ich spüren muss, wie will er Kontakt mit mir haben, wenn ich mit ihm verhandeln muss, das ist vielleicht ein kleiner Kitzel. Aber wenn ich 5 Kunden am Tag für 15 Minuten bedient habe und es ist immer der gleiche Ablauf, ausziehen, streicheln, französisches Vorspiel, Verkehr, Orgasmus, Zigarette rauchen, Kaffee trinken, auf Wiedersehen, dann ist das langweilig. Und langweilig kann man nicht im Krimi unterbringen. Langweilig, darüber kann man keine Zeitungsmeldungen initiieren. Und deswegen ist Prostitution immer mit Sex and Crime verbunden. Alle haben dann in ihrer Fantasie so Geschichten wie, da ist Sodom und Gomorra, da spielen sich Orgien ab, da gibt es völlig ausgefallene sexuelle Dinge. Nein, das ist nicht die Realität. Das gibt es, aber das ist ein kleiner Bestandteil von Prostitution. Und weil natürlich die Branche über ganz viele Jahrhunderte immer ans Abseits gedrängt wurde, können sich auch so Mythen und Märchen lange halten. Wir machen vom Verband aus Bordellbesichtigungen, Tag der offenen Türe, wir haben Theater in die Bordelle eingeladen, sprich, es kommen Leute wegen des Angebotes, aber auch, weil sie die Gelegenheit nutzen wollen, die Räume in einem Bordell mal sich anzuschauen. Auch mal mit Sexarbeiterinnen und mit Bordellbetreiberinnen und vielleicht auch mit Kunden zu reden und stellen dann plötzlich fest, naja, die haben ja die gleichen Bedürfnisse wie ich. Wir gehen ins gleiche Kino, wir lesen das gleiche Buch, wir finden die gleiche Gucci-Tasche toll, wir gehen in das gleiche Restaurant. Und da verliert das Spektakuläre so ein bisschen seinen Reiz und wird normal.
Der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen ist ja der richtige Ansprechpartner, heißt es auf eurer Website, für BordellbetreiberInnen, für SexarbeiterInnen und für alle interessierte Menschen aus Politik, Medien, Kunst und Kultur, die sich realistisch, sachlich, vorurteilsfrei und neutral über die verschiedenen Facetten der Prostitution informieren wollen. Bei Ihnen gibt es auch das BSD-Gütesiegel für Bordelle und dieses Siegel distanziert sich auch sehr deutlich von jeder Form von Gewalt, Zwang, Ausbeutung und dem Verkauf und Gebrauch von illegalen Suchtmitteln. Und deswegen trifft es wahrscheinlich auch gerade die besiegelten sozusagen Bordelle so hart, einen solchen Vorwurf, wie Frau Breimeyer ihn da getroffen hat, sich anhören zu müssen. Die Klage ist gestellt. Über 40 Bordellbetreiberinnen und Bordellbetreiber, nach meiner Information, haben Klage eingereicht. Wie geht es jetzt weiter?
Also es haben kurz vor Weihnachten, insgesamt sind es jetzt 48 Bordellbetriebe, Strafantrag gestellt bei den Staatsanwaltschaften in Stuttgart, weil in Baden-Württemberg viele Betriebe angesiedelt waren und in Berlin. Die sind inzwischen zusammengelegt worden. Berlin ist jetzt federführend und wir warten auf die erste Reaktion der Staatsanwaltschaft in Berlin. Das heißt, die müssen das Verfahren eröffnen. Das fängt mit kleinen bürokratischen Schritten an, dass Aktenzeichen vergeben werden, dass bestätigt wird, dass die Verfahren starten. Wir haben bisher gesagt, zwischen Weihnachten und Silvester und Beginn des Jahres wird die Staatsanwaltschaft nicht so schnell arbeiten, aber so langsam gehen wir davon aus, dass die erste Reaktion demnächst kommen wird. Das Wichtigste ist mir tatsächlich, die Zuhörer sollen nicht immer glauben, was sie im Sonntagsabends-Tatort sehen, sondern sollen sehr viel mehr sich breit informieren, auch Gelegenheiten nutzen, wenn ein Bordell den Tag der offenen Tür hat oder auch eine Nachbarin, die neben einem Bordell wohnt, kann doch mal anrufen und sagen, ich habe letztens ein Päckchen für Sie angenommen, sollen wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken, um so eine gute Nachbarschaft zu leben. Sprich, ein ganz normales Verhalten an den Tag zu legen.